Küche und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Hallo Daniela, ich glaube, wenn ich richtig zähle, wir sind schon in der 7. Episode.
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Hallo Volker.
Ja,
schön, dich wieder zu hören.
Ich finde es eigentlich fast erschreckend. Das ist irgendwie, man fängt gerade irgendwas an und auf einmal, ja, ist es schon 7 Wochen da. Aber so ist das halt, ne? So ist das mit allen Dingen.
Ja, ist das.
Ich habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Wir sind das letzte Mal an der Deutschen Nationalbibliothek, an die wir immer als Verlag Bücher schicken müssen, hängen geblieben. Mhm. Und tatsächlich sammeln die Bücher. Also das ist so die Hauptaufgabe. Und du kriegst dort tatsächlich alle Publikationen, die seit 1913 veröffentlicht wurden. Und was ich noch nicht rausgekriegt habe, aber ich sehe, es gibt sowas wie einen Bibliotheksausweis. Also muss es auch die Möglichkeit geben, diese Bücher einzusehen. Also was ich dann tatsächlich hochspannend finde. Und vielleicht versöhnt mich das ein bisschen mit den Pflichtexemplaren, die wir da hinschicken müssen. Weil, ja, viele Menschen haben somit vielleicht die Gelegenheit, auch in 20, 30 oder 40 Jahren immer noch unsere wundervollen Publikationen zu sehen.
Und was muss das für ein Riesensaal sein? Oder wie viele, ein Riesengebäude mit vielen Räumen? Und wie ist das sortiert? Ich würde dazu gerne mal hin. Wobei ich glaube, da sind nur Bücher mit ISBN. Ist das richtig?
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Also das heißt, sobald wir die ISBN gezogen haben, also ich hatte das jetzt gerade wieder, wir haben echt wirklich jetzt ein heftiges Jahr hinter uns mit vielen Veröffentlichungen. Und hin und wieder vergisst man dann auch mal, das Pflichtexemplar zu schicken. Wir hatten erst diese Woche auch eine Mahnung. Also sobald halt die ISBN gezogen ist und das Veröffentlichungsdatum erreicht ist, bekommst du dann halt die Erinnerung, ja.
Wahnsinn. Aber ich fände es wirklich mal spannend zu wissen, wie teilen die das auf? Wie machen die das? Ist das nach Jahren sortiert, nach Themen, nach Alphabet? Wie groß ist das? Das muss gigantisch sein.
Vielleicht gucken wir einfach mal, dass wir um die Frankfurter Buchmesse, wenn wir beide in Frankfurt sind, dass wir irgendwie vorher oder nachher mal einen Termin da kriegen und einen Ansprechpartner. Dann machen wir mal einen Podcast in der Nationalbibliothek vielleicht.
Ja, genau, so direkt aus der Bibliothek heraus.
Ja, mit irgendjemand, der halt auch was darüber erzählen kann. Aber ich finde es trotzdem spannend, weil wir haben ja so viel mit digitalen Medien auch zu tun. Und seit ich Bücher mache, du machst noch länger Bücher, habe ich die Faszination des Buches erstmal so richtig kennengelernt, weil es ist der Informationsspeicher, der bisher am längsten hält auf der Welt.
Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie alt die ältesten Bücher sind. Ich denke jetzt gerade mal so an die Bibel. Vielleicht gibt es auch noch Bücher, die noch älter sind. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Und wie schnelllebig die ganze digitale Welt ist. Und ich habe mich schon oft gefragt, nicht nur im Bereich der Bücher, was ist eigentlich, wenn es wirklich mal so einen großen Crash gibt? Wie kann das Ganze wiederhergestellt werden? Wie gut sind die Dinge gesichert? Und was denken beispielsweise Menschen in 100, in 200 oder in 500 Jahren, die eine ganz andere Technik wahrscheinlich haben? Ich finde es voll spannend, sich darüber Gedanken zu machen.
Also es ist tatsächlich, ich meine, ich wohne ja hier in der Nähe von Mainz und habe auch lange Zeit in Mainz gelebt. Und dann bist du natürlich auch mit diesem Gutenberg-Museum irgendwie, hattest du mal eine Berührung über die Schulzeit. Und da liegen ja wirklich diese alten, 500, 600 Jahre alten Bibeln. Und das Museum ist aus meiner Sicht, ja, ich kann gar nicht so viel damit anfangen, aber in dem Moment, wo du vor dieser Gutenberg-Bibel stehst, bist du halt schon beeindruckt, weil du einfach siehst, wie viele 100 Jahre das überdauert hat, ja.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und wir können es immer noch lesen.
So, guck mal. Wir müssen immer wieder darüber reden.
Volker hält gerade mein 20. Buch in die Höhe. In die Kamera, ihr könnt jetzt nur den Ton hören. Und das ist für mich ein sehr, sehr besonderes Buch, weil es ist auf der einen Seite Buch Nummer 20, aber es ist auch gleichzeitig Buch Nummer 1 in einem Bereich.
Also bei uns ist das Buch Nummer 4 in der Kategorie Kinderbuch. Das ist tatsächlich, weiß ich gar nicht, aber irgendwas Dreistelliges insgesamt im Verlag. Und ich hatte dir an dem Tag, als ich die Bücher, ich hatte sie ein bisschen vor dir, als ich die in der Hand hielt, habe ich einfach nur, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, ich glaube, wir müssen das zu einem Bestseller machen, weil es ist so wunderschön.
Ja, das ist auch so ein ganz großer Wunsch und Traum von mir, weil da ist so unglaublich viel, unfassbar viel Herzblut reingeflossen. Und das Schöne ist ja, dass ihr als Verlag, als ich das euch angetragen habe, gleich gesagt habe, wir machen eine Trilogie daraus. Und so diese ersten Geschichten, die da drin sind, die habe ich damals meiner Tochter, als sie klein war, erzählt. Also es gibt gewisse Parallelen zu der Hauptperson in diesem Buch, zu der Protagonistin und meiner Tochter. Die Orte sind wahre Orte, also man kann sie besuchen. Da ist zum Beispiel der Geschäftsführer vom Elbe-Camp, der Garib, den durfte ich erwähnen. Der hat mir auch damals die Unterschrift gegeben, dass ich das Elbe-Camp und den Garib erwähnen kann. Und die Menschen gibt es wirklich. Also wenn Kinder dieses Buch vorgelesen bekommen oder selber lesen, ihr könnt als Eltern, du kannst als Elternteil mit deinem Kind genau zu diesen Orten fahren, ins Elbe-Camp, in die Kieskuhle, ins Elbe-Einkaufszentrum, in den Klövenstedt. Das sind alles wahre Orte. Und einige Menschen sind namentlich so genannt, dass sie, ja, auch die trifft man noch nach wie vor im Elbe-Camp.
Es ist wirklich ein wunderschönes Buch. Ich schaue natürlich auch, weil wir uns lange mit dem Titel und dem Cover beschäftigt haben. Und ich bin immer, man freut sich halt immer, wenn Dinge so aufgehen. Das heißt, wir wollten ja diese Magie auch gleich im Umschlag, im Cover festhalten. Und diese Lackbedruckung, die hat halt echt total gut funktioniert. Das wird dann
total.
Ist so eine Freude, die man da so hat. So, das ist eine kindliche Freude.
Ja, das ist total schön. Ich habe ja das erst jetzt am Sonntag, ich war unterwegs, als der große Karton mit meinen Büchern kam. Und ich bin Sonntagnacht nach Hause gekommen, die Nacht von Sonntag zum Montag. Und dann stand dieses große Paket da und ich habe es geöffnet und dachte, oh wow, so dieses, also auf dem Cover ist die Protagonistin drauf und eine Muschel, aus der Zaubersand rausgekommen. Und dieser Zaubersand, der ist halt mit diesem,
ja, er glitzert.
Ja, er glitzert und es fühlt sich anders an als ein normales Buch.
Ja, es ist Feenstaub, der da rauskommt. So sagen wir in der Audio, Fairy Dust. Ja, so sagen wir das in der Audiosprache. Und das ist, ich höre auch die Geräusche, wenn ich das mir anschaue. Das ist das Faszinierende bei diesem Buch. Das ist so toll. So.
Ja.
Wir brauchen, um einen Bestseller zu machen, ein paar tausend verkaufte Exemplare. Deswegen die Aufforderung an alle, die das hören. Buch bestellen.
Genau. Sollen wir inhaltlich noch kurz drauf eingehen?
Ja, bitte, bitte.
Okay. Es geht um die kleine Lina. Lina ist 7 und kleiner Teaser am Rande. Meine 14-jährige Nichte liebt das Buch. Also es ist auch für 13-, 14-jährige Mädchen noch optimal. Und Jungs, die ein bisschen Magie mögen. Und die kleine Lina sieht immer eine ältere Frau mit faszinierenden Augen am Elbstrand auf dem Spielplatz. Und diese Frau beobachtet Lina immer. Und nur Lina kann sie wahrnehmen. Immer wenn Lina sagt, hey, guck mal, Mama, die Frau da oder zu ihren Freundinnen das sagt, keiner kann diese Frau wahrnehmen. Und irgendwann hat sie so die Idee, dass sie nachts mal an den Elbstrand geht. Irgendwas zieht sie raus, ausgerechnet nachts. Was ihre Eltern natürlich gar nicht toll finden. Dazu muss man sagen, es ist halt mitten im Sommer, es sind Ferien und Lina macht mit ihren Eltern Ferien im Elbe-Camp und wohnt im Zelt. Und vorher gibt es halt so diese ganz normalen Schulmädchenprobleme, bevor sie überhaupt am Elbe-Camp ankommen. Und dann trifft sie diese Frau und die alte Frau, die Theodora, sagt ihr, liebe Lina, ich bin jetzt 87, ich habe viele Jahrzehnte lang das Elbe-Camp beschützt, deswegen ist es so ein besonderer Ort. Und übrigens, wenn man nachts am Elbstrand sitzt oder abends, dann sieht man auf der Elbinsel gegenüber ein Licht leuchten. Und das ist nämlich das Schloss der Elbprinzessin. Und dort wohnt die Theodora. Und sie sagt nun der kleinen Lina, liebe Lina, du bist die Auserkorene, wirst 3 Jahre in der Ausbildung sein, zumindest in den Ferien. Außerhalb der Ferien bist du ein ganz normales Schulmädchen. Und irgendwann, wenn du es möchtest, darfst du diese Position übernehmen. Und Lina schwankt immer zwischen, ja, sie will es, aber es ist natürlich auch unglaublich viel Verantwortung. Das heißt, wird sie das schaffen? Hat sie überhaupt die Kraft? Und stimmt das überhaupt, was sie sich da gerade zusammenfantasiert? Denn sie wacht nämlich am nächsten Morgen auf und fragt sich, was das für ein merkwürdiger Traum war. Weil sie würde ja normalerweise niemals auf die Idee kommen, nachts an den Elbstrand zu gehen. Und dann schaut sie auf ihre Füße und sieht Sand an den Füßen. Und sie weiß nicht, ob sie gestern Abend vergessen hat, sich die Füße sauber zu machen oder ob sie tatsächlich nachts am Strand war. Und so kriegt sie als kleine Elbprinzessin immer wieder neue Aufgaben, neue Herausforderungen. So eine der Herausforderungen ist, das ist ganz am Anfang, später werden die Herausforderungen größer. Da schmeißen ältere Jungs Müll in die Büsche. Und sie weiß, als zukünftige Elbprinzessin muss sie was sagen. Und sie traut sich nicht. Sie ist relativ schüchtern. Und dann kommt da ein viel jüngeres Mädchen an, meckert mit den Jungs rum und sagt, ey Jungs, warum schmeißt ihr da jetzt den Müll in die Büsche? Oh ja, sorry. Und haben es weggeräumt. Und sie fühlt sich ganz, ganz klein und ja, feige, dass sie die Jungs nicht angesprochen hat. Und das entwickelt sie aber immer weiter. Sie kriegt immer mehr Dinge an die Hand, um in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen, um in ihren Selbstwert zu kommen, um in ihre eigene Kraft zu kommen und sich immer mehr zuzutrauen, sich immer mehr zu trauen und eben diese Abenteuer, die auf sie warten, immer mehr anzunehmen. Diese ganzen Steps, wo sie sich immer wieder fragt, träumt sie das jetzt oder ist es Realität? Wo kommt plötzlich diese Kraft im richtigen Moment her, wenn sie an sich glaubt? Sie kriegt Dinge in die Hand und plötzlich kann sie an sich glauben und hat ganz viel Kraft. Aber ist das vielleicht die Kraft, die jedes kleine Mädchen hat? Und am Ende des ersten Bandes, das ist das Ende der Herbstferien, da gibt es ganz viel Chaos im Elbecamp. Und als Leserin, als Leser erfährst du nur, dass dieses Chaos vom Dunkelherrscher stammt. Wer oder
Ei,
was der Dunkelherrscher ist, wo der plötzlich herkommt und ob der real ist oder auch nur ein Hirngespinst, was man kleinen Kindern erzählt, um ihnen Angst zu machen, das erfährst du dann hinterher in Band 2, was gerade im Lektorat ist.
wow, so, das sind Teaser hier. Was ich halt stark finde, und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen dieses Buch. Es geht um dieses, ja, wir sagen immer, wir wollen die Welt besser machen. Das hört sich so ein bisschen manchmal plump an, aber es ist wirklich das ist deswegen, machen wir das jeden Tag. Und wie machst du die Welt besser? Natürlich auch, indem wir mutige Kinder in die Welt bringen, ja, und sie unterstützen auf ihren Wegen und ihnen gute Botschaften schon in jungen Jahren mitgeben. Das macht die Welt besser.
Unbedingt. Und da sind ja so Nebenthemen wie Umweltschutz mit drin, aber kindlich verpackt oder dieses Mitdenken, was manchmal für Blödsinn gemacht wird, ohne drüber nachzudenken. Vor allen Dingen auch Kinder, die manchmal Blödsinn machen, einfach weil sie Bock drauf haben und gar nicht über die Konsequenzen nachdenken. Oder die Lina, die liebt Pommes, die will immer nur Pommes essen, die will nichts Gesundes essen. Und im Laufe ihrer Reise versteht sie natürlich auch, was ungesundes Essen auch mit dem Körper macht. Das wird aber ganz kindgerecht in kleinen Häppchen ganz nebenbei mit reingegeben.
Was ich spannend finde bei dir ist ja, das ist jetzt eine klassische Geschichte, aber du springst ja zwischen den Buchgenres hin und her. Du kannst ja irgendwie alles. Ist das eine Begabung?
Das ist immer schwierig für sich selbst von
Erstmal
Begabung.
großes Schulterzucken, ne?
Also Fakt ist, dass ich als Kind mir ganz viele Geschichten ausgedacht habe und ganz viel, auch wenn ich mit anderen Kindern gespielt habe, haben wir immer in Geschichten gespielt. Das ist mir aber erst vor irgendwann wieder so bewusst geworden, dass ich im Grunde genommen, ich habe als Kind kleine Comics gemalt, ich habe mir Geschichten ausgedacht, ich habe Geschichten gespielt. Und das habe ich dann, je älter ich wurde, immer mehr verdrängt und vergessen. Und ich war dann ja über 27 Jahre lang, also 27 Jahre lang nicht über in der Finanzbranche und habe das komplett irgendwie weggeschoben. Gleichzeitig durfte ich aber in meinem Leben ziemlich viele Achterbahnfahrten machen. Heute sage ich bewusst, ich durfte, weil es mich natürlich auch zu der gemacht, die ich heute bin. Und dadurch habe ich natürlich auch diese anderen Themen wie Selbstwert, mentale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung, die Coaching-Bücher, die sind irgendwie mehr und mehr entstanden und ja, vielleicht wurde mir das ein Stück weit in die Wiege gelegt, aber ich habe es lange Zeit verdrängt. Gleichzeitig glaube ich schon, dass jeder, der Lust hat zu schreiben und sich ein bisschen mit dem Thema Schreibtechniken beschäftigt, mit dem Thema Storytelling, mit dem Thema Heldenreise, ich glaube, dass das jeder kann, wenn er die Lust dazu hat und die Energie dazu hat.
Oder eine gute Begleitung.
Oder eine gute Begleitung, genau.
Weil da ist jetzt, das ist jetzt noch eine Neuigkeit, die wir zwar schon mal angekündigt haben, aber sie nimmt jetzt langsam Formen an. Ich habe gestern die Videos bekommen zu deinem Buch in 12 Wochen. Das heißt, die können jetzt auf der Webseite bei uns in die Akademie eingebunden werden. Und es ist jetzt absehbar, dass der Kurs live geht. Das ist jetzt nochmal mein Job, die Beschreibungen zu machen und dann gehen wir aber live und ich bin da echt guter Dinge, in den nächsten Wochen einen tollen Kurs auf der Seite zu haben für alle, die Lust haben, den ersten Schritt machen zum eigenen Buch und vielleicht halt auch nicht das große Invest tätigen können. Und dafür gibt es halt diesen Videokurs mit Buch, dein Buch in 12 Wochen, der einen perfekt begleitet.
Wow, ich freue mich, wenn es dann endlich online ist.
Wir haben ja noch mehr von dir im Köcher, da sprechen wir dann demnächst. Wir haben auch schon die anderen Videos gesichtet, da geht es dann um die ganz große Challenge. Ja, das wird aber ein bisschen mehr Aufwand, aber auch das wird kommen. Das heißt, Daniela Landgraf begleitet euch zum Buch auf jedem Weg, in echt oder digital, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also Buchhebamme halt.
Ja, und wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal über die Frau Dr. Christina Böhlke gesprochen mit ihrem Buch vom Mindset zum Bodyset. Und sie war die Erste, die mir diesen Titel gegeben hat. Und spannenderweise haben mir immer wieder Menschen gesagt, hey, du bist ja voll die Buchhebamme.
Ja, also und wir arbeiten jetzt dran, dass du das voll ausleben kannst. Ja, also ich freue mich wirklich, weil wir haben das ganz oft, dass Menschen einfach sagen, ich habe die Idee, ich möchte den ersten Schritt machen und nicht jeder hat halt einfach auch gleich das Kapital, um da großartig was zu investieren. Und ich finde, das sind echt tolle Tools, die es allen ermöglichen, den ersten Schritt zu gehen.
Ja, und ihr seid ja auch als Verlag, jetzt mal so ein kleiner Teaser für euch, ihr seid ja auch als Verlag einfach insofern grandios, dass ihr euch wirklich die Dinge anschaut. Also ich erlebe es bei vielen, ich habe ja viele Verlagskontakte tatsächlich. Inzwischen seid ihr diejenigen, wo ich fast jeden einreiche, weil ihr einfach so großartige Dinge daraus macht. Bei vielen Verlagen ist es so, du kriegst ein Ja oder ein Nein. Und wenn ein Nein ist, dann gibt es vielleicht, also wenn ich es einreiche, kriege ich noch eine Begründung dazu. Ein Ja ist natürlich toll und ich habe auch bei vielen, vielen anderen großen Verlagen schon diverse Kunden untergebracht. Aber wenn es ein Nein ist, ist es ein Nein. Und bei euch ist es so schön, ich nehme den Telefonhörer in die Hand, beziehungsweise mein Handyhörer habe ich in der Regel nicht mehr. Ich habe kein klassisches Telefon mehr. Das ist immer noch so diese Sprache von damals. Und dann sprechen wir darüber, wie können wir das umsetzen? Wir haben jetzt gerade so einen schönen Fall gehabt. Das Exposé wurde im ersten Moment abgelehnt, auch zu Recht. Und da fasse ich mich auch so ein bisschen an meine eigene Nase. Da hätte ich auch noch mal mehr drauf schauen können oder im Vorfeld mit euch sprechen können. War aber für mich insofern ein gutes Ding, weil ich habe normalerweise, reiche ich keine Exposés einfach weiter, sondern ich erarbeite sie mit meinen Kunden. Und in dem Fall habe ich gedacht, okay, der hat schon mal viel, viel Geld für ein Exposé bezahlt bei jemand anderes und ich wollte einfach lieb und nett sein und habe es dann weitergeleitet. Mache ich nicht mehr, weil es wurde abgelehnt und auch zu Recht, weil es einfach auch zu generisch war, also zu allgemein, zu viel in Anführungsstrichen, ja, bla bla, was es schon zu oft gibt. Und dann habe ich mit Thomas, deinem Geschäftspartner, zusammengesessen, haben wir gesagt, wie machen wir daraus ein super tolles Ding? Und dann haben wir mit dem Autor zusammen uns überlegt, wie kann man das richtig gut gestalten? Und der schöne Nebeneffekt ist, dass ich jetzt auch noch einen Ghostwriting-Auftrag für dieses Buch gekriegt habe. Und das zeichnet euch aus, dass es kein endgültiges Nein ist, sondern ein, wir schauen mal drauf, wie es sexy werden kann für den Buchmarkt.
Wir haben ja deswegen diese Exposé-Funktion, mentoren-verlag.de, da gibt es Exposé einreichen und das ist ein bisschen, manche fluchen auch, weil es ist so ein, brauchst mal so eine Stunde Zeit, um das zu machen. Aber wir machen das ganz bewusst, weil es zwingt wirklich zur Reflexion und wir wollen diese Reflexion sehen, weil wir haben schon oft Bücher ja gar nicht geändert, sondern einfach eine andere Ausrichtung mit reingegeben und bisher gibt uns der Erfolg recht.
Ja. Und ihr macht ja auch so relativ viel für eure Autoren. Das ist auch immer das, wenn ich nenne jetzt hier keine anderen Verlagsnamen. Das wäre nicht fair, weil jeder Verlag hat so seine Vorteile, hat auch seine Nachteile. Aber sehr oft ist es so, dass ich schon mit meinen Kunden darüber spreche, was bietet Verlag A und B und was bietet der Mentorenverlag. Und leider ist es so, dass bei vielen großen Verlagen ein unbekannter Autor oft nur eine Nummer ist von vielen. Und dann gibt es zwar einen tollen Verlagsnamen und das ist natürlich in der Außenwirkung grandios. Und wenn es vor allen Dingen auf die Außenwirkung ankommt, dann passt das auch. Ich habe jetzt gerade wieder einen Autor gehabt, der jetzt gerade veröffentlicht hat. Der brauchte einfach einen Namen, der bei den Akademikern halt sehr anerkannt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da passte das und er wollte es auch gleich zweisprachig machen, wobei das macht ihr auch, das teaser ich an dieser Stelle auch. Da passte das mal. Aber ansonsten, wenn ganz viele Autoren, die bei mir sind, die hoffen halt, dass ein Verlag ganz viel für sie macht. Und die meisten Verlage machen nicht viel für die Autoren. Und da seid ihr echt eine rühmliche Ausnahme, weil ihr so viel Service drumherum bietet. Das ist genial.
Ja, wir können uns zwar auch nicht gegen den Markt wehren. Es gibt manchmal Dinge, da mühen wir uns ab und trotzdem, ja, ich weiß nicht, manchmal muss man halt warten, bis der Funken irgendwie so überspringt. Wobei wir haben echt extremst, uns gibt es zwar erst 3,5 Jahre, aber wir haben wirklich durchaus, wir können einiges aushalten und wir geben auch Sachen nicht so leicht auf. Und wir haben jetzt auch gerade wieder erst ein, ja, sag ich mal, sehr, sehr komplexes Thema, das dann so nach wirklich 2,5 Jahren erst anfängt, so langsam zu zünden. Wir haben also bisher auch keines unserer Bücher irgendwie aus den Augen verloren.
Ja, das ist genial. Und was ich auch toll finde, dass du bist ja vor allen Dingen so für diese ganzen Podcast-Sachen und so weiter auch zuständig. Und Thomas, der macht ja so eher so den Frontmann, was die Autoren angeht. Und dass er sich immer wieder Zeit nimmt. Und ich habe jetzt gerade in der Endphase bin ich dabei, ein Gemeinschaftsbuch, Herzensbotschaften Gesundheit ist der Arbeitstitel, kreiert. Und da ist Thomas dann auch einmal mit in so einen gemeinsamen Zoom gekommen. Und da sitzt eine Autorin, die habe ich auch schon mal bei Thomas gepitcht. Ich habe gesagt, das Buch müsst ihr, wenn die das Buch veröffentlichen möchte, dann müsst ihr das machen, unbedingt. Und da war auch Feuer und Flamme von dieser Autorin. Und jetzt haben die beiden sich halt live gesehen in diesem Zoom-Call. Und das Schöne war, dass meine Autorin hinterher gesagt hat, ich will nur diesen Verlag. Kannst du das irgendwie hinkriegen, dass wir in diesen Verlag gehen? Und das Exposé ist fertig, das kommt in den nächsten Tagen zu euch.
Und wir freuen uns.
Ja, also, das hat so viel Potenzial für einen Bestseller, aber mehr darf ich noch nicht verraten.
Also Exposé lesen und anschauen ist wirklich mittlerweile, also es ist eine Herausforderung für uns, weil es kommt wirklich so viele Dinge rein. Und aber wir nehmen uns diese Zeit und ich habe jetzt manchmal sogar auch mit Thomas extra, dass wir uns mal 5, 6 Stunden in einem Hotel einschließen, wo wir einfach diese Zeit nutzen, um da drauf zu gucken, damit uns dann nicht irgendetwas, ja, dass wir etwas übersehen, weil da habe ich eigentlich die größte Angst davor. Ja, das ist fast panisch, wo ich sage, wenn dir irgendein Stoff vorgehalten wird und dann sagst du aus irgendwie, weil du irgendeine Kleinigkeit übersehen hast, sagst du vielleicht nein und in Wirklichkeit hätte man das sehen können. Und deswegen sind wir da sehr akribisch, ja.
Toll. Ja, das zeichnet euch echt aus.
Mann, was ein Spaß. Also wir können jetzt nur noch mal hier die Elbprinzessin hoch empfehlen, weil...
Ja, bitte, bitte, bitte. Also ein Herzensbuch. Ein absolutes Herzensbuch.
Und Kinderbücher, 30 Tage Zeit, um einen Spiegel-Bestseller zu machen. Das werden wir doch irgendwie in den nächsten paar Monaten mal schaffen, dass wir da ein paar tausend Exemplare in einem Monat am Stück verkauft bekommen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Deswegen werden wir das jetzt häufiger im Podcast nochmal erwähnen.
Ja, bitte, ganz persönliche Bitte, helft ihr mir dabei, dass ich für dieses Kinderbuch mit diesem Kinderbuch, nicht für dieses Kinderbuch, dass ich mit diesem Kinderbuch auf die Spiegel-Bestsellerliste komme? Boah, das wäre so toll. Der Invest ist doch gar nicht hoch. Ich finde den Preis echt extremst niedrig, den ihr dafür angesetzt habt. Habe ich mich gefreut.
Ja, und ich finde jetzt dieser nur
15
Bitte,
Euro.
Diese Bitte kann man doch nicht abschlagen. Also, also wir werden jetzt hier öfter nochmal über die Elbprinzessin reden, damit das wirklich ein richtig großer Erfolg wird. Denn das Buch hat es wirklich verdient. Es hat alle Dinge, die ein gutes Kinderbuch braucht. Und wie gesagt, es ist unser viertes. Wir haben auch gelernt. Ja, das erste war wirklich ein Lernprojekt. Und jetzt glaube ich, dass wir ganz gut sind und wir wollen auch uns in diesem Kindersegment, in dem Jugendsegment mehr engagieren in der Zukunft. Und ja, ein Spiegel-Bestseller hilft auch dem Verlag.
Ja, unbedingt. Und nochmal, ich komme nochmal zurück zum Dunkelherrscher, auch wenn das sehr dunkel und sehr böse klingt. Aber im Buch 2 erfahren die kleinen Leserinnen und Leser sehr viel über die Macht der eigenen Gedanken. Denn Menschen sind nicht per se gut oder schlecht, sondern das, was die Gedanken mit einem machen. Das ist es. Die eigenen Gedanken machen etwas mit jedem Menschen in die eine oder die andere Richtung. Und das Was wir denken, strahlen wir aus. Und warum der Dunkelherrscher plötzlich so negative und nicht so schöne Gedanken hat, das erklärt sich im Buch 2.
Daniela, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.